Wasser im Po, der Ebert-Bad-Podcast.
Yeah, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wären diese Stimmen. Die Stimme von Ann-Kathrin Gorny und
Nito Torres.
Jawohl, das bin ich. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Schokoladenhai für euer Schokoladeneis. Es gibt wirklich ein Schokolade. Ich hab ihn gefunden. Es gibt den Schokoladen. Den Schokoladenhai. Der wird im Extremfall bis 1,80 Meter lang und ist damit das größte bekannte biolumineszierende Wirbeltier.
Oh, der leuchtet.
Der leuchtet im Dunkeln, so wie diese Kondome.
Also, ich wollte gerade sagen, es ist ein Partyfisch, aber okay. Ja, so wie die Kondome.
Ja, ja. Genau. den gibt es in der Tat. Das ist so ein Tiefseehai. Der heißt übrigens Schokoladenhai, weil er braun ist. Total öde. Aber der Name ist toll und der passt irgendwie zum heutigen Tag. Denn heute ist ein schöner Tag.
Ja, ich sitze draußen. Es ist Sonne, es ist blauer Himmel und das ganze Gedöns.
Also was ihr euch gar nicht vorstellen könnt, wir kommunizieren gerade wieder in verschiedenen Orten. Ich sitze in meinem schäbigen Büro und Ann-Kathrin sitzt vor blauem Himmel mit Wolken und da hinten ist auch grün. Also es sieht fantastisch aus. Heute die 26. Folge Wasser im Ohr. Der Podcast rund ums Ims-Ams, Ebertbad herum, Oberhausen, die Welt im Allgemeinen. Wir quatschen über das Ebertbad, das Programm, die Künstler. Wir haben wie immer ein Interview der Woche, diesmal mit Jens Kipper.
Ach, wie super.
Jens, der bei Dumm gelaufen mitgespielt hat und der vor allen Dingen Head and Voice of Zurück in die 80er ist, was ja jetzt dann zum Tanz in Mai spielt und eine Wahnsinnsshow. Das war ein sehr schönes Gespräch und das hört ihr euch gleich an. Wir haben wie immer die gute Nachricht der Woche, wir haben wie immer den Song der Woche, wir haben einen Service-Tipp der Woche und natürlich die allerwichtigste Frage des Tages. Wie geht's dir, Ann-Kathrin?
Oh, mir geht's richtig gut.
Also
mir
geht's
einfach richtig gut. Das ist richtig
gut. Du siehst auch sehr gut aus da, mit der Beleuchtung und so. Und es ist einfach, Attraktivität ist immer eine Frage der Beleuchtung.
Wollte ich gerade sagen, ein kluger Mann hat da doch schon mal was zu gesagt.
Genau, hat da mal ein kluger Mann gesagt, richtig.
Nee, mir geht's richtig gut. Ich kümmere mich gerade so um mich. Weißt du, so mit gesundem Essen und ganz viel draußen sein und Yoga und so. Und
oh Gott.
Das, es ist auch, ich ekel mich ein bisschen vor mir selber, aber es tut mir sehr gut.
Ich sag's, wie es ist. Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden. Nicht, weil ich wollte, sondern weil ich einfach nicht mehr einschlafen konnte und habe meinen Keller aufgeräumt. Ich ekle mich auch ein bisschen vor mir selbst.
Bitte, was hast du gemacht?
Ich habe meinen Keller aufgeräumt. Ich bin von oben bis unten voll Staub und Schmutz. Auf jeden Fall kann ich meinen Keller wieder betreten. Ich bin so ein bisschen stolz auf mich.
Also, weißt du, man so macht um 5 Uhr morgens.
Auf eine Weise kümmern wir uns jeder um sich selbst.
Ja, irgendwie ja. Ähnlich.
Ne? Genau. Ja. Und dabei habe ich was entdeckt. Also ich habe so eine kleine Kiste mit Andenken. So Sachen, die ich nicht wegschmeißen möchte. Da ist unter anderem habe ich das Sehnsucht-T-Shirt wieder entdeckt.
Oh.
Und ein altes T-Shirt aus dem Theater Oberhausen. Und einen kleinen schwarzen Plastikring. Dieser kleine schwarze Plastikring hat früher mal ein Kabel von einem Spielzeug zusammengehalten. Und dieser Ring hat eine besondere Geschichte, denn das ist der Originalring, den sich meine Tochter mal, die Kleinste, an Heiligabend in die Nase gesteckt hat. Und nicht mehr rausgekriegt hat.
Ah, ist eine schöne Erinnerung.
Das war wirklich, sie saß unterm Tisch, damals, als wir noch in Siegburg gewohnt haben, sie saß unterm Tisch, irgendwann fing sie an zu weinen. Und was ist denn los, Schatz? Und alle, Weihnachten, lalalala. Es war Heiligabend, es war so nach dem Essen, alle Geschenke waren ausgepackt, alle Kinder spielten mit ihren Dingen. Und ich hatte schon ein paar Sekt im Kopf und es war so ein wirklich gemütlicher, schöner Heiligabend mit einem schönen Baum. Und irgendwann sagte sie, ich hab was in der Nase, ich hab nur daran gerochen. Wie du hast. Ja, ich hab dran gerochen. Dann hatte sie sich so. Und ich hab's nicht gesehen. Ich bin da nicht dran gekommen und dachte, gut, okay, was machst du jetzt? Und dann bin ich wirklich an Heiligabend mit meinem Kind in die.
Oh Gott, sowas passiert wirklich. Das ist keine Urban Legend.
Das ist keine Legend. In die Notaufnahme gefahren war. Ich wusste auch nicht, was die sich da reingesteckt hat, weil die sagte nur, da war dieses Ding und da hat sie dran gerochen. Was nicht stimmte. Im Nachhinein hat sie dann zugegeben, sie hat sich das wirklich in die Nase gesteckt. Dann wollte sie es rausholen, aber hat es dann immer tiefer reingeschoben. Und das war halt so ein Plastikding, was sich einfach wirklich an die Nasenwand gelegt hat. Deswegen hat man es auch nicht gesehen. Ist ja denn, ich hätte mit einer Lampe reingeleuchtet oder so. Also ab in die Notaufnahme und dann hat sie und der Arzt und sie wollte nicht und sie hat sich geschämt und sie hat geschrien. Es war ein totales Theater, bis der Arzt dann mit einer langen Pinzette dieses Ding aus der Nase rausgeholt hat und dann war alles gut. An Heiligabend. Mhm. Genau, das habe ich heute unten im Keller in dieser kleinen Dose gefunden.
Oh, Kinder, toll.
Das ist eine schöne Erinnerung.
Es ist wirklich eine schöne Erinnerung.
Eine schöne Erinnerung. Und dann habe ich noch eine schöne Erinnerung. Und zwar habe ich unten auch eine alte CD gefunden. Ich war ja mal Mitglied der Mann-Mann-Mann-Manns.
Oh, tolle Band. Wenn du
dich vielleicht erinnerst, das war eine großartige Band, ja. Ja, wir waren jung und...
Ich habe letztens noch die CD gefunden. Großartig. Also wirklich großartig.
Das war, da war ich auch auf dem Höhepunkt meiner Schaffenskraft. Titel wie Motherfucking Seemann Tonight.
Das richtig war gut.
Großes Tennis, ganz großes Tennis. Auf jeden Fall gab es da einen Song und das ist jetzt mein Song der Woche. Das ist jetzt, damit mache ich mal die Rubrik auf, mein Song der Woche. Den hat damals Raphael Rubino gesungen, der große Raphael Rubino hat mit einer Engelsstimme gesungen, Dreams Are My Reality.
Oh.
Und den packen wir auf die Playlist drauf.
Ja, bitte, den mag ich
bitte
auch.
Bitte, ja. Bitte. Wir sind ja mal im Frauenknast aufgetreten, weißt du das eigentlich?
Als Mann-Mann-Manns?
Ja, die Mann-Mann-Mann-Manns. Wir haben uns damals, es gab so einen Adventskalender, den hatte der Klaus Weise angeordnet. Alle sollten sich irgendwas ausdenken, dass man irgendwie zu den Leuten geht. Und dann haben wir gesagt, na, wir wollen nicht irgendwo was lesen, wollen wir Mann-Mann-Mann spielen. Und dann hatte ich eine CD, ist auch völlig egal, eine Aufnahme von irgendwem, der mal im Gefängnis gespielt hat. Und ich dachte, wie wäre es denn, wenn die Mann-Mann-Mann-Manns im Frauengefängnis auftreten?
Und einfach so einen auf Johnny Cash machen, so ein bisschen, ne?
Ja. Und dann sind wir in der Tat mit kompletter Band, allen drum und dran, ins Frauengefängnis in Köln-Ossendorf.
Ist das geil.
Und haben da gespielt. Und pass auf, die Tagesthemen waren da. Anne Will hat uns angesagt. Also es war so irgendwie Thema Weihnachtsgefühle in den Frauenknast bringen. Und dann haben wir da gespielt vor, ich weiß nicht, wie viel waren da, vielleicht 170, 80, 100 Gefangene, vor denen wir dann unsere Mann-Mann-Mann-Manns-Show gemacht haben. Und das war echt eine krasse Erfahrung.
Das war echt eine krasse Erfahrung.
Also allein, wenn hinter einem die Tür zugeht und man sich denkt, ja, also wenn ich Pech habe, komme ich hier nicht mehr raus. Verlaufen sollte ich mich jetzt nicht mehr.
Und war das denn ein dankbares Publikum?
Teilweise. Also in dem Moment, wo sie sich gelangweilt haben, weil zwischendurch haben die sich auch gelangweilt. Man hat sie nicht gekriegt, weil der Song nicht interessiert hat. Und die haben sofort untereinander angefangen zu quatschen, haben wahrscheinlich Informationen ausgetauscht, Drogen, Atomsprengköpfe, ja. Was man halt so macht.
Klar, was man so macht, ja.
Aber wir haben damals, da gab es auch richtig Ärger für, wir haben Blumen mitgebracht und haben die ins Publikum geworfen. Und das durften wir nicht. Da gab es dann richtig, die haben dann die eingesammelt und wollten auch abbrechen und so. Und,
warum? Warum ist das denn verboten?
Naja, hätte ja was drin sein können.
Ach Gott, ja, okay. Ja, klar. Weißt du? Ja, klar. Ja.
Wir haben halt gesagt, ja, das haben wir hier für uns, für die Bühne. Und dann haben wir die ins Publikum geworfen. Rosen. Und die sind total ausgerastet. Ja, und dann aber auch die Wächter sind total ausgerastet. Ja. Aber es war geil, das war eine geile Erfahrung.
Das ist eine sehr schöne Idee. Auch in voller Montur, ne? Auch mit eurem fantastischen Make-up
Montur
und so.
Mit Make-up, mit den Anzügen und Peter Engelhardt, also unsere Band. Geil. Alle waren da. War super, das war echt geil. Das war echt krass. Ja, Leute, haltet euch vom Knast fern. Da ist es nicht schön.
Man kriegt keine Rosen.
Man kriegt keine Rosen und ich komme auch nicht nochmal zum Spielen. Aber ich habe ein neues Beuteltier.
Nein.
Doch, ich habe ein neues Beuteltier. Kennst du das Quokka?
Das ist die Dreierkonstellation. Das ist Wombat, Numbat, Quokka. Wombat, Numbat, Quokka.
Quokkas, die sind, guck mal.
Oh.
Oder?
Oh.
Oder?
Oh, ist das niedlich. Das sieht ja aus wie eine Comicfigur.
Das Unglaubliche an den Tieren ist, dass die keine Scheu haben vor Menschen.
Oh.
Weil die gibt es nur auf einer Insel. Auf einer Insel, die heißt Rottnest Island. Also klingt so auch so ein bisschen nach Piratennest.
Ja.
Und da leben diese kleinen Viecher, die sind irgendwie 60 cm lang. Und die sind total zutraulich. Also die gehen wirklich
auf Menschen lächeln.
Die haben keine Scheu. Die haben keine natürlichen Feinde. Die Menschen
Weil
bringen die nicht um.
Weil es auf Rottnest Island einfach auch keine anderen Tiere gibt, oder was?
Nee, es gibt keine Füchse.
Ah.
Füchse, Katzen, Hunde sind von Menschen eingeschleppt worden in Australien. Deswegen ist da die Population an Beuteltieren niedergemäht. Aber auf dieser Insel gibt es keine eingeschleppten Katzen und Füchse. Und deswegen gibt es die. Und deswegen kommen die wirklich einfach...
Oh
und
Gott, sind eigentlich, die süß!
Oder?
Oh, die sind wirklich wahnsinnig süß.
In Europa gibt es nur einen Zoo, der Quokkas hat.
Und wo ist das? Ja. Wo fahren wir hin bald, Nito?
Ich glaube, es ist Wiesbaden. Ihr müsst hier nochmal gucken.
Naja, komm, das ist nicht so weit.
Das ist irgendwas Deutsches. Irgendwas Deutsches.
Das müssen wir eigentlich, ich finde, das sollten wir wirklich mal tun. Wir sollten einfach mal in den Zoo fahren und so eine Beuteltiertour machen und dann dabei einen Podcast aufnehmen.
Ich habe schon geguckt. Es gibt solche Führungen im Zoom, im Gelsenkirchen.
Ja! Ein Beuteltier, eine Beuteltierführung?
Ja.
Oh, bitte. Lass uns eine Spezialfolge machen.
Oh ja. Müssen wir mal gucken. Ich schreibe die mal an, ob die sowas machen.
Ja, bitte.
Also normalerweise, es gibt so Führungen, die bezahlt man dann extra und dann kann man da hingehen. Und dann darf man die füttern und so und kümmern
ja.
und die Scheiße wegwischen.
Toll. Das ja. möchte ich. Alles Beutel davon.
Die Scheiße wischen. Toll. Hast du eine gute Nachricht der Woche?
Ja, ich habe eine, also es ist nicht nur eine gute Nachricht, es ist einfach auch eine Frage. Also es ist was, worüber wir diskutieren müssen.
Oh, das ist gut.
Frage an dich als Beuteltier-Experte. Du wärst ja. auch, ne, auch in so Talkshows und so wird immer Nito-Experte. Wird das
richtig, genau. Beuteltier-Experte.
So, pass auf. Otter haben eine Hauttasche unter ihren Vorderbeinen, in der sie oft einen Stein mit sich herumtragen. Das ist irrelevant, was sie da drin haben. Sind Otter Beuteltiere?
Moment, stopp, das ist nicht irrelevant. Warum haben die denn einen Stein dabei?
Weil die den als Werkzeug benutzen.
Bitte?
Ja.
Okay.
Also die haben quasi einen Werkzeugkoffer dabei.
Ja?
Sind
okay.
Otter Beuteltiere, wenn die doch eine Hauttasche haben? Was ist denn, eine Hauttasche ist doch ein Beutel.
Aber ich glaube, die Definition von Beuteltier ist das, meine habe ich jetzt gelesen, die kriegen alle ganz, 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 ganz kleine... Viecher, weiß schon. Junge. Und die werden erst im Beutel groß.
Und deswegen heißen sie Beuteltiere.
Deswegen heißen sie Beuteltiere.
Und dann ist
der Otter ein Beuteltier?
Ist der Otter dann ein Taschentier oder was? Weil der sein,
Vielleicht ist er ein Werkzeugtier.
Er ist ein Werkzeugtier, aber ich finde, das ist so zauberhaft, dass die einfach so eine Tasche haben und da drin, oh ja, da nehme ich mir mal was, da packe ich mir auch Pausenbrot rein und...
Ja, eben.
Ja, das ist also, da müssen wir nochmal genauer hingucken, weil Otter
sind
das
Hilfsbeuteltiere.
Ja auch Hilfsbeuteltiere?
Ja, also weißt du nicht direkte Beuteltiere, sondern so die Unterkategorie vom Beuteltier.
Beuteltierverwandt.
Die müssen sich erstmal hochschlafen.
Genau. Mit so einem Quokka. Ich meine, komm, bei einem Quokka würdest du auch nicht Nein sagen. Das ist ja so zauberhaft.
Das ist so zauberhaft. Das
Wenn
ist
dich
wahr.
Das morgens aber angucken würde, mit dieser dicken Nase und sich anlächelt, da bist du doch. Also.
Da bist du hin und weg, aber das ist ja. doch dann einer zum Heiraten, nicht zum Quokkern.
Das stimmt. Ein Quokka ist einer zum Heiraten, ja.
Oder? Auf jeden Fall besser als ein Schokoladenhai.
Ja, den triffst du auf jeden Fall eher auf Elite-Partner als auf Tinder, das stimmt. Ja. So ein Quokka.
Richtig. Der hat dann auch so, der hat dann auch so irgendwie sowas, irgendwie was Komisches studiert. Ökotrophologie.
Ja, genau. Sowas.
Oder Landschaftskunde. Komisches. Also wirklich was man so gar nicht gebrauchen kann. Und nicht mal Landschaftspflege, sondern Landschaftskunde. Ja, das heißt Landschaft. Das ist auch Landschaft. Und was ist das für eine Landschaft? Na, eine Landschaft halt.
Oh wow, du bist so klug.
Oh, ja.
Kommt der Erzähl an. Mir mehr.
Zeig mir deinen Beutel. Jetzt haben wir aber immer noch nicht geklärt, ob der Otter ein Beuteltier ist.
Nee, aber das werden wir in der nächsten Folge werden. Ich werde das
recherchieren.
Ja, das
werden wir in der nächsten Folge klären. Du hast einen Servicetipp.
Ja, ich habe einen Servicetipp, beziehungsweise tatsächlich habe ich ein Rezept. Und zwar ein super einfaches, weil man nennt mich ja auch die Martha Stewart des deutschen Kabaretts.
Die was?
Die Martha Stewart des
Wer ist denn Martha Stewart?
Ach, Nito. Das ist die perfekte Hausfrau, ist das.
Ich dachte, das wäre diese Japanerin.
Nee, die ist ja für Ordnung. Marie Kondo, meinst du?
Und Martha Stewart ist aber eine Hausfrau.
Nee, ist eine, ich glaube, tatsächlich eine Köchin. Es gibt so ganz viele fantastische Rezepte von der. Aber die ist so, das ist so alles, das ist so ein bisschen, hat so 60er-Jahre-Vibe.
Martha Stewart. Okay, ja, gut, was ist... Und die hat, von der hast du jetzt ein tolles Rezept.
Nein, von. Ach, du verstehst das alles nicht.
Nein!
Nein, ich habe Martha Stewart ist eigentlich ist so der Inbegriff für eine Frau, die etwas konservativ, aber sehr viele gute Rezepte, also eine perfekte Hausfrau halt. Deswegen, also die Martha Stewart der deutschen Kabarettszene. Ich koche ja sehr viel und sehr gerne. Und mein Service-Tipp ist tatsächlich ein unglaublich leckeres Frühstück für, also mit nur drei Zutaten zu machen. Und zwar eine reife Banane, ein Ei und 30 Gramm Haferflocken, alles miteinander pürieren und dann wird das wie Rührei in der Pfanne gemacht und schmeckt wie Kaiserschmarrn, ist aber unglaublich gesund und macht wahnsinnig satt und dazu Quark oder sowas und ein paar Beeren, es ist ein Traum, ich sag's euch, probiert das ganz einfach, super schnell.
Eine reife Banane, ein Ei und
30 Gramm zarte Haferflocken.
30 Gramm zarte Haferflocken.
Ab in die Pfanne.
Ich stelle das in die Shownotes. Weil unser Service-Tipp der Woche.
Genau, unser Service-Tipp. Ich habe das gerade gegessen und war wirklich, ich hatte das mal gelesen, dass man das gut machen kann. Und war, es heißt Scrambled Oats, heißt dieses Gericht. Aha. Und es ist wirklich wahnsinnig lecker.
Probier das mal aus und sag dir dann Bescheid, ob ich es gegessen habe.
Oder in eine Tüte gepackt hast.
Oder in die Tüte gepackt habe. Komm, wir kommen mal zum Programm der Woche.
Ja, das Programm der Woche. Wir starten am 29. am Montag mit Nazareth.
Nazareth.
Ja, richtig gut. Ich find's nach wie vor so lustig, dass die zu uns kommen, weil es wirklich so, es ist ja, also ja, ich freue mich sehr. Das gucke ich mir auf jeden Fall an.
Die sind am Montag da.
Am Montag, den 29. Genau, da gibt es auch noch ein paar Karten. Wäre ich aber jetzt so langsam, würde ich mich beeilen, tatsächlich, weil es doch immer voller wird. Und ich bin sehr gespannt, wie der alte Rock-Glamour ins Ebertbad einzieht. Am 30. April dann, Tanz in den Mai mit Zurück in die 80er und Jens, ja, den ihr ja gleich noch hören Jens werdet. Gitter. Das ist ausverkauft. Aber sie spielen auch wieder an Halloween bei uns und ich gehe mal davon aus, dass bis dahin dann auch der Vorverkauf eröffnet sein wird. Also da könnt ihr dann sofort Tickets kaufen. Es ist wirklich eine fantastische Show. Es ist jetzt, glaube ich, am 30. April das letzte Mal dieses Programm. Das nächste Mal gibt es schon Neues. Aber es ist ja einfach eine Riesensause, was die da machen. Ja. Das ist einfach...
Ist es.
Und gerade wenn man Bock auf 80er-Jahre-Musik hat, dann ist das einfach ja, mit das Geilste, was man sich so zurzeit angucken kann, glaube ich.
Ja, wenn man keinen Bock auf 80er-Jahre-Musik hat, ist ein Abend, der Zurück in die 80er heißt, irgendwie auch.
Meinst du nicht? Ja, gut. Am 1. Mai, Tag der Arbeit, Telmo Pires, glaube ich, heißt er.
Ja.
Portugiese, macht Fado.
Melancholisch-traurige, also, genau. Portugiesische Fado-Musik.
Wunder, wunder, wunderschön. Auch sehr schöner Mann. Also auch allein das Plakat anzugucken, das lohnt sich schon. Finde ich jetzt persönlich.
Ja, ist jetzt auch Geschmackssache, ne? Also für...
Ja, aber kann man sich, glaube ich, ganz gut angucken und vor allen Dingen anhören am 1. Mai im Ebertbad. Am 2. Mai dann Curtis Stigers, Jazz-Sänger, Songwriter, Saxophonist. Ziemlich bekannt.
Legende.
Also der ist ja nicht nur in den USA, sondern auch international ziemlich bekannt und vor allen Dingen für seine warme, samtige Stimme. Ich freue mich da ein bisschen drauf, das hört sich ganz gut an. Das ist so ein bisschen vielleicht der Barry White des Jazz. Am 3. Mai, Storno, die Inventur 2024. Die drei Jungs sind mittlerweile im Ebertbad eine feste Größe, immer ausverkauft, auch in diesem Fall schon, und werden nächstes Jahr eine Abschiedstour machen. Die hören nämlich auf. Das heißt, alle, die sie noch nicht gesehen haben oder unbedingt noch mal sehen wollen, für nächstes Jahr gibt es schon Tickets. Kauft schnell, denn auch die werden wieder schnell weg sein. Kabarett, Musikkabarett, also Jahresrückblick, eine Zusammenfassung, sehr politisch, sehr charmant, sehr lustig und wie gesagt, leider das vorletzte Mal im Ebertbad.
Aber nächstes Jahr kann man sie nochmal sehen.
Nächstes Jahr kann man sie nochmal sehen. Genau. So, Nito, 4. Mai. Ja. Kommen wir zu meinem persönlichen, also wirklich zu einem meiner persönlichen ultimativen Highlights. Jedes Jahr kommen sie zu uns seit über 20 Jahren. Ich finde, es ist nach wie vor eine der besten Bands in Deutschland, die es gibt. Mit den besten Texten, den lustigsten Zwischenmoderationen und den charmantesten Musikern überhaupt. Und zwar am 4. Mai im Ebertbad Hiss.
Hast die jetzt ich ja noch nicht ein einziges was? Mal live gesehen habe.
Wirklich nicht. Das ist
nein, wirklich
es
nicht.
Ist, wirklich, es ist, also ich mache ja, ich gucke mir ja gerne vieles gerne an und mag ja auch wirklich das, was wir tun und das Genre und überhaupt. Aber Hiss ist wirklich eine meiner großen Lieben. Das, und das geht fast allen im Ebertbad so. Es ist ein Tag, an dem fast alle Mitarbeiter auch einfach da sind, weil es so eine große Freude macht. Es ist einfach, die Jungs kommen aus dem Süden, also aus Süddeutschland, machen deutsche Texte und spielen Polka. Und es ist einfach, es ist ein Fest. Ja, bin nach wie vor sehr verliebt in diese Band.
Okay, also ich komme.
Ja, bitte. Das kann nicht sein, dass du das noch nicht gesehen hast. Also am Samstag, 4. Mai, ganz, ganz große Herzensempfehlung von mir persönlich und von einigen anderen Menschen aus dem Ebertbad auch. So, das war's schon wieder mit der Woche. Ich finde sie jetzt schon toll.
Viel Musik.
Super viel Musik, ja, und super unterschiedlich.
Ja, dann kommen wir zum Interview der Woche mit Jens Kipper. Gustav Marquardt. Dr. Gustav Marquardt in Dumm gelaufen, für all die, die sich daran erinnern.
Schönes, und er hat auch schon mal bei Pommes mitgespielt.
Richtig, genau. Der ist mal eingesprungen, als Hajo krank war. Genau.
Super Schauspieler. Also, wirklich toller Schauspieler.
Jens Kipper. Jens Kipper. Jens.
Nito Torres.
Ich freue mich so riesig, dass du da bist. Dass du den ganzen weiten Weg von Krefeld hier hingemacht hast.
Dito Nito.
Das ist.
Hör mal einen Gassenauer am Anfang.
Erstmal einen Kracher raushauen. Sehr gut. Die Prominenz, Jens. Ich habe in deinen Lebenslauf geguckt.
Ah ja.
Das finde ich schon mal sehr lustig, dass du Dr. Benner gespielt hast.
Ja.
Du warst ja Dr. Marquardt. Warum Benner?
Wo stand das denn?
Steht auf deiner Homepage oder in deinem Wikipedia-Artikel, bin mir nicht ganz sicher.
Da muss die
Dr.
Leute fragen.
Dr. Benner.
Da muss, ist das nicht der Typ von
Hulk? Du bist der Hulk?
Da muss die ich dachte,
Leute fragen, du hast das mit Absicht gemacht.
Nein, das habe ich hier nicht geschrieben. Nee, das müssen die Leute gewesen sein, die den Wikipedia-Artikel geschrieben haben. Aber geil.
Dr. Benner, das fand ich auch sehr lustig. Okay, ja. Aber wenn man dir bei der Arbeit beim Auftritt zusieht, dann liegt es ja eigentlich doch schon sehr nahe. Du bist ja, du bist ja sehr energetisch.
Ach, ja, natürlich.
In dem, was du tust. Da steht auch, du bist Clown, du bist Komiker, Schauspieler, Sprecher, Synchronsprecher, du bist männlich und im Spielalter von 43 bis 51. Und es ist alles gegendert.
Es ist alles gegendert.
Ja. Also du bist Clown in. KomikerInnen und so weiter.
Ja, das ist aber.
Und männlich.
Ja.
Das ist spannend.
Das ist spannend. Ja, aber das sind ja so die Eingabemasken. Ne? Das hast du wahrscheinlich aus Filmmakers oder so von der Seite.
Ja, das habe ich wirklich tatsächlich von so einer Seite runtergekopiert.
Genau, und da kann man irgendwie so eine angeben, welche Fähigkeit man noch besitzt. Ne? Das heißt nicht, dass ich jetzt mein.
Deine Fähigkeit ist männlich?
Meine Fähigkeit ist männlich, ja. Ab und zu, jeden dritten Freitag. Also auf jeden Fall am 29. Februar bin ich definitiv männlich.
Auf jeden Fall männlich.
Ja, ne, das heißt ja nicht, dass ich irgendwie jeden Tag im Zirkus stehe und einen Clown mache. Aber Clownerie habe ich gelernt an der Schauspielschule, ja. Also die Grundlagen davon, kann man sagen.
Wenn dich einer fragt, was machst du denn eigentlich?
Ja.
Du hast ja gerade schon gesagt, Vorgespräch, dass du jetzt dozierst an der FAS.
Ich doziere jetzt an der FAS und an der...
Was ist die FAS?
Das ist die Film Acting School in Köln. Die kannte ich bis dahin noch nicht. Ich habe im Scala ja gespielt.
Du hast ja im Scala gespielt!
Das Gesicht von Nito.
Oh.
Bitte, what? Ja, ich habe im Scala gespielt. Ja, wann war das? Letztes Jahr, genau. Ein schönes Jahr. Und da habe ich den lieben Becker kennengelernt. Und der dozierte da schon und dozierte immer noch. Und er hat gesagt, wir brauchen gerade Leute, hast nicht Bock mal vorbeizukommen und mitzumachen. Ja, dann habe ich dann gemacht. So. Und da habe ich dann das Dozieren lieber schätzen und lieben gelernt.
Wir haben gerade auch vorher noch übers Alter gesprochen.
Ja. Merkst du, dass ich immer mehr in meine Kaffeetasse verkrieche?
Dass die ja alle nur ein Drittel so alt sind wie wir inzwischen. Also ich, du bist ja noch ein junger Hüpfer.
Ja, wir, Entschuldigung, Herr Torres, wie alt sind Sie denn?
Ich bin 50 Jahre alt.
Ja, aber ich bin ja auch nicht mehr dran.
Ja, komm, da bist du doch ein ganz Stück jünger als ich.
Ja, was ist denn an der 50 dran? So. Dauert nicht mehr lange, da habe ich die 50 erreicht. So. Sehr kurzer Abstand bis zu 50.
Wir haben ja damals dumm gelaufen gemacht.
Ja, wo ich der Dr. Benner war, genau.
Du warst Dr. Benner und hattest zwischendurch deine Ausbrüche. und bist sogar grün geworden.
Ich bin sogar grün geworden.
Es gab diese berühmte Kotzstelle.
Stimmt.
Von der heute noch erzählt wird.
Ja.
Also, wenn ich nur daran denke, ich konnte mich nicht ein einziges Mal ernst halten an der Stelle. Für die, die es nicht gesehen haben, wir haben Against All Odds.
Ja.
Against All Odds. Ja. Und währenddessen wurde ununterbrochen gekotzt.
In jede Freistelle.
In jede Freistelle. Und das
wurde auch immer mehr.
Heinz-Peter und du. Und ihr wart. Das konnte nur mit Tränen besiegt werden.
Hinterm Baum, das war ich noch, hinterm weißen Baum.
Wie ist denn das damals passiert? Warst du zu einem Casting hier?
Das ging auch über Umwege. Und zwar sollte, glaube ich, der Martin Meyer-Bode hier spielen für diese Rolle. So, und dem wurde die Rolle irgendwie angeboten. Martin Meyer-Bode, wer es nicht weiß, das ist hier auch der Regisseur vom Düsseldorfer und Neusser Stunk. Macht auch sehr, sehr viel Komödien in Düsseldorf. Genau. Und der hatte keine Zeit und hat mich dann angerufen und gesagt, hör mal, soll ich dich nicht mal vorschlagen? Und das hat er dann gemacht. Und dann wurde ich zum Vorsprechen eingeladen. Mhm. Und da habe ich dann zusätzlich noch Text gelernt, der gar nicht zum Textlernen gedacht war, sondern nur als Anregung. Und ja, den habe ich dann auch vorgesprochen. Und dann hat es geklappt, genau.
Wir waren ja auch alle sofort verliebt in dich.
Ja, natürlich.
Das geht ja gar nicht.
Das geht ja gar nicht anders. Ja, ist das so?
Das ist sofort.
Das ist ja mein Kreuz, was ich zu tragen habe. Die sofort spontane Liebe in mich. Was hält nicht lange, aber die sehr schnell verliebt. Und dann.
Was war denn deine Lieblingsstelle?
Es gibt da eigentlich gar keine. Also wenn ich jetzt zurück überlege, ob es da eine richtige Lieblingsstelle gab. Auch die Anglerszene mochte ich sehr gut gerne. Ja. Die war toll, weil das immer so der Höhepunkt war von wer bringt wen wo raus und so. Und das war sehr, sehr schön. Aber ansonsten hat das alles sehr viel Spaß gemacht. Das habe ich gern gespielt. Nee, ansonsten gab es keine wirkliche einzige Stelle, sondern generell von Anfang bis Ende war das eine angenehme Proben- und Spielsituation.
Ich benutze ja heute immer noch, und du riechst und so riechst gut.
was ich auch geliebt habe, war die Stelle mit den, wo ich meiner Frau den Brief vorgelesen habe, den Geburtstags, wo ich ihr die Operation schenke.
Oh ja, das war toll. Ja,
das hat Spaß gemacht.
Das hat großen Spaß gemacht.
Ja, das hat sehr großen Spaß gemacht.
Ja, das Stück ist ja leider abgespielt.
Ich weiß gar nicht, ein Jahr, anderthalb Jahre gespielt, zwei Jahre?
Ach, ich weiß 14 nicht, bis 16. Zwei Jahre oder so haben wir das gespielt. Mhm. Ja. Ein gewaltiges Bühnenbild. Mhm. Das sogar in Teilen sogar noch existiert.
Ach was.
Aber auch nur in Teilen.
Also wurde der Baum zersägt und liegt dann im Keller, oder?
Das weiß ich nicht, ob die Bäume zersägt wurden. Auf jeden Fall wurden diese Podeste, die existieren noch. Mhm. Genau, die haben wir fürs Spaßbad benutzt. Ach, natürlich diese Steinwände.
Kann man spätestens irgendwann Phantasialand verkaufen, wenn die eine neue Bildwasserbahn bauen oder so etwas.
Das war ein geiles Bühnenbild.
Das war geil, ja.
Naja, aber dafür machst du ja andere Dinge. Du hast, und darauf will ich jetzt eigentlich dann hinaus, weil das haben wir jetzt im Mai wieder und ich glaube, es ist auch schon längst wieder wahrscheinlich gut verkauft oder wenigstens ausverkauft, der Tanz in den Mai mit Zurück in die 80er. Ich habe heute nochmal geschwärmt davon. Ich finde diese Show so geil. Ich finde die so super. Es gibt ja so Dinge, die sieht man und denkt, oh, ich bin neidisch. Mhm. Neidisch, dass ich das nicht machen darf. Und es ist so ein geiles Konzept. Ich finde das so ein geiles Konzept, weil es ist so einfach. Es ist so simpel im Aufbau, so simpel. Einfach die Songs spielen, das zelebrieren, ohne es zu, das schon mal gesagt, parodieren, ohne es zu parodieren. Keinen großen Zinnober um irgendwas machen und trotzdem denkt man, was ist das für eine aufwendige Riesengeschichte, die da passiert. Es ist ja auch hinten aufwendig, ihr habt ja 10.000 Kostüme da.
Ja, wir haben sehr, sehr viele Kostüme, genau. Ja, ja, wir machen das auch im kleinen Rahmen, also wir machen es auch irgendwie auf einer kleineren Bühne, mal im Jazzkeller oder so, oder wir haben es im Luxor in Köln auch mal gemacht, das funktioniert auch. Aber hier im Ebertbad ist das natürlich auch nochmal eine größere, aufwendigere Geschichte. Ne? Also die ganzen Projektionen, die Filme und sowas, das geht natürlich nur auf so einer Bühne wie hier. Genau.
Ja. Und das Tanz in Mai und
Halloween.
Und Halloween natürlich. Das ist ja schon traditionell, seit Jahren.
Ja, und es wird aber auch, also wir werden jetzt im Tanz in Mai, wir haben überlegt, was machen wir und sind jetzt nochmal zu dem Entschluss gekommen, dass wir so eine Art Best-of der letzten hier fünf Jahre machen. Das heißt, wir werden nochmal ein paar Stücke spielen, die wir schon lange nicht gespielt haben. Es werden aber auch irgendwie die Songs dabei sein, die wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, also auch die bei der Halloween-Show vorkamen.
Wie ist das denn überhaupt mit dem Repertoire? Ich meine, ist ja begrenzt.
Naja, aber du könntest theoretisch, glaube ich, 7 solcher Shows auf die Beine stellen und da würde noch genug Material sein. 80er Jahre Popmusik, da ist schon sehr, sehr viel. Aber nicht nur Popmusik, auch Rockmusik. Also da ist schon, da reiten sich schon die Hits an Hits. Ne? Dann, nach der Tanz in der Mai-Geschichte für Halloween, werden wir nochmal ein neues Programm erstellen.
Komplett neu.
Ich sage mal zu 80% neu. Also bestimmt werden so ein paar Songs, so Ecksteine bleiben, werden immer bestehen. Da wird schon sehr, sehr viel umgekramt und neu organisiert, ja.
Wie macht ihr das? Ihr seid eine Band, das ist alles demokratisch oder?
Ja, schon. Also klar, wenn jemand Bock hat auf einen bestimmten Song, dann wird schon mal geguckt, ob die anderen darauf Lust haben, ob das auch stemmbar ist, weil einige Songs sind auch nicht so gut live performbar oder haben einen großen Aufwand. Das merken wir auch manchmal auch erst, wenn wir die Lieder dann live performen und merken, der Song bleibt nicht so lange drin, weil der irgendwie nicht so sich gut transportiert. Zum Beispiel hatten wir super gerne wir zum Beispiel hier von Ghostbusters den Song gespielt. Und wir haben den immer privat total gefeiert. Der kam aber beim Publikum nie so an, wie wir uns das erhofft haben. Und dann haben wir ihn rausgenommen.
Und wie baut ihr das dann zusammen? Geht da eine Dramaturgie durch so einen Abend?
Ja, die Schwierigkeit ist immer so, wir haben...
Es ist ja kein Konzert, es ist ja eine Show, es ist ja ein Theaterabend.
Genau, und wir haben relativ wenig Bewegungsfreiheit, wer wo wann auftritt, weil wir immer ungefähr 1 bis 2 Lieder Zeit haben müssen, um uns umzuziehen. Das heißt, so ein regelmäßiger Abstand zwischen den Leuten, wer vorne auf der Bühne steht, ist ein bisschen vorgegeben. Da können wir nicht zu viel uns bewegen. Und wir schauen natürlich, dass so im letzten Drittel dann die ganz, ganz großen Kracher kommen. Also dass dann am Ende nachher die wirklichen Party-Songs kommen, die jeder kennt und wo jeder drauf abgeht. Und zwischendurch versuchen wir auch immer wieder, so ein paar Songs reinzunehmen, wo man beim Hören denkt, den gab's ja auch, der war geil, den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Weil das ist uns auch immer wichtig, dass man nicht immer nur diese Standard-Songs macht, sondern immer wieder was mal da unterjubelt, wo man weiß, den Song kenne ich, aber den habe ich lange nicht mehr gehört.
Und bleibt ihr jetzt bei den 80ern oder gibt es Überlegungen, vielleicht mal ein anderes Jahrzehnt anzusteuern?
Die Überlegungen gibt es. Da gibt es natürlich dann einmal die Überlegung, zurückzugehen in die 70er Jahre, die uns musikalisch natürlich sehr nahe ist. Und dann gibt es die andere Überlegung, in die 90er zu gehen. Da ist natürlich die Frage, weil wir irgendwie so diese Eurodance-Geschichten oder DJ Bobo-Klamotten, die müsste man ja irgendwie theoretisch auch reinnehmen. Ist aber irgendwie nicht unser Favorite. Und was machst du da? Machst du dann nur Grunge oder Hardrock oder so? Oder wie kannst du dann ein Programm zusammenstellen? Und bei den 70ern ist natürlich die Frage, welches Publikum erreichst du da noch? Ne? Also beziehungsweise wir merken ja an uns selber schon, dass wir älter werden. Wenn wir das Durchschnittsalter in den von der 80er schon nehmen, es ist ja auch...
Das WDR4-Publikum.
WDR4-Publikum, ja, es ist so, ja. Die Überlegung steht, aber konkrete Pläne gibt es da noch nicht. Also
ich warte noch 5 Jahre, dann spielt ihr auf dem Betriebsfest vom Pflegeheim.
Die 60er, nein.
AWO Krefeld.
Nee, wir müssen ja mal gucken, wie sich das generell lohnt. Also wir haben schon seit längerer Zeit kein Management mehr. Ja, eine kleine Werbung. Wer Management hat und uns hören will oder sehen will und uns buchen will, kann das gerne machen. Und
die sind echt super.
Es gibt nicht so viele Aufträge, sage ich mal. Die sind wirklich weniger geworden. Also das war... Vor Corona ging das wirklich bergauf und dann kam echt 3 Jahre lang nichts und das merken wir immer noch, die Problematik merken wir immer noch. Mhm. Ne? Und da suchen wir händeringend und da müssen wir mal schauen, wie lange hält sich das noch, der Spaß versus Aufwand.
Mhm. Ihr seid ja auch ein ziemlicher Apparat, das ist ja...
Genau, wenn wir alle da wären, wären wir zu 9. Genau, jetzt ist es häufig so, dass wir mit 7 Leuten auf der Bühne stehen, das geht auch. Wir können auch mit 6 Leuten, wie gesagt, den Club spielen, dann wird das Programm ein bisschen kleiner. Aber am geilsten ist natürlich, wenn alle 9 da sind.
Was macht Jens Kipper denn sonst so?
Vater sein, Ehemann sein, arbeiten, Mittagsschläfchen halten, that's it. Und alle möglichen Nebenaufgaben auf der To-Do-Liste abarbeiten. Ich lasse mir auch ganz gerne mein Auto abschleppen, wie ich jetzt bemerkt habe. Oder gehe zu Carglass und möchte da meine Windschutzscheibe reparieren lassen, wo dann gesagt wird, das ist gar kein Problem. Und dann komme ich 45 Minuten später zurück und dann heißt es auf einmal, ist dann doch gerissen und so. So Sachen erlebe ich dann doch gerne. So die Abenteuer des Alltags, die kommen gerade.
Das sind die Sachen, die du gerne erlebst.
Das sind Sachen, die verfolgen mich, ja.
Wenn du an deine Karriere zurückdenkst, deine Arbeitszeit, gab es da einen Punkt, wo du gesagt hast, das will ich machen. Und jetzt machst du ja, also du bist ja so breit gefächert.
Mhm.
Musik, Film, Fernsehen, Synchron. Gab es da einen Punkt, wo du gesagt hast, ich will eigentlich das machen?
Ja, den Punkt gab es schon ziemlich früh. Das Problem war, dass man sich das selbst nicht so eingestanden hat, beziehungsweise das Ziel auch nicht so von vornherein verfolgt hat. Das ist auch eine Geschichte, die gerade jetzt in den letzten anderthalb Jahren so bei mir immer mehr aufploppt, dass ich denke, ach, hättest du mal früher angefangen, dem Weg nachzugehen, dann hättest du auf der Ebene vielleicht ein bisschen mehr Stabilität gehabt. Also ich weiß noch, dass damals in der Ausbildung der Marc Zack uns alle Adressen und E-Mail-Adressen und Anschriften von den Castern damals gegeben hat und hat gesagt, ey, kommt bitte, meldet euch da, ihr seid jetzt im letzten Ausbildungsjahr, jetzt mal raus. Und damals war das Denken von mir so, ja, ich gucke erst mal, erst mal ein bisschen treiben, mach mal hier was, mal gucken, was das Leben so bringt und so. Und heutzutage, und dann bin ich erst, wie gesagt, so 6, 7 Jahre später auf den Trichter gekommen, in diese Richtung mal zu schnuppern und mich da mal aktiv zu positionieren. Und das war nicht besonders klug von mir, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da hätte ich im Nachhinein, denke ich, so hätte ich das mal früher gemacht. So, weil ich dann auch schon, ich habe meine Ausbildung relativ spät beendet, mit fast 30. Und da denke ich, hätte ich vorher mir mal eingestanden, ich will da eigentlich meinen Hauptanker haben und dann da hinterhergehen und nicht, schaue ich mal hier, schaue ich mal da, kommt da das Angebot, mache ich das mal, mache ich das nicht. Und das ist ja eh in unserem Beruf ja super schwierig, irgendwie genug Geld zu verdienen, dass man sagen kann, okay, ich habe keinen Stress. Das bricht ja irgendwie immer irgendwo ein. Das kann ja irgendwie eine Kleinigkeit, aber sagen wir eine Kleinigkeit, zum Beispiel Corona oder so, obwohl uns in der Corona-Zeit gut geholfen worden ist. Ich glaube, die Schwierigkeiten entstanden erst nach der Corona-Zeit. Also merke ich, dass sich da so eine Umstrukturierung angefangen hat. Und die grätscht jetzt immer dazwischen. Und ja, man merkt auch einfach, dass man so als Schauspieler sich nicht auch immer auf eine Sache verlassen kann, dass man notgedrungen mehrere Sachen machen kann. Ich mache natürlich auch viele Sachen gerne, aber es sind schon immer verdammt viele Plattformen.
Worin bist du richtig gut?
Worin bin ich richtig gut? Ach, ich glaube schon, dass ich vor der Kamera ganz gut bin, beziehungsweise auch immer besser werde. Das ist einfach, da muss ich einfach ganz einfach sagen, ist meine große, große Leidenschaft, so mich da weiter fortzubilden. Also Theater mache ich auch super, super gerne und auch Comedy. Aber wenn man mich fragt, ob ich ein Comedian bin oder so etwas, dann muss ich einfach sagen, nein, das bin ich nicht, auch kein Kabarettist, nee.
Worin bist du richtig schlecht?
Organisation. Weißt du, komisch, ne? Über die Sachen, worin bist du richtig gut, muss man nachdenken, schlecht. Organisation weiß ich sofort.
Ja, aber ich meine jetzt in deiner Kunst, wo du sagst, also Leute, das kann ich gar nicht. Also
Synchronisation habe ich mittlerweile aufgegeben. So, das mag, würde ich sehr, sehr gerne können, kann es aber nicht koordinieren. Das habe ich ein paar Mal angegriffen, hat auch ein paar Mal geklappt, aber jedes Mal mit sehr viel Stress und Unbehagen.
Wenn du dir was backen könntest,
ja.
Damit meine ich nicht den großen Traum,
ja.
So, sondern was, wenn du sagst, so ab morgen würde ich das.
Ein bisschen mehr Sicherheit haben, das wäre cool. Finanzielle und berufliche Sicherheit, das wäre ganz geil.
So. Ja, aber die sind in unserem Beruf ja nur echt.
Das ist schwierig.
Sehr,
ist schwierig.
Sehr selten.
Gegeben. Das ist schwierig, genau. Ja. Genau. Das ist, am allerliebsten wäre mir eine Serie, wo ich mich wohlfühle, mit einem, vor allem mit einem Team, mit dem ich wohlfühle. Also das ist mir auch, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr wichtig. Mit Leuten mich zu umgeben, die ich mag und was zusammen kreieren.
Du hast ja auch das Rote Band gemacht. Das war ja eine sehr...
Club der Roten Bänder.
Club genau. Der Roten Bänder, entschuldige bitte.
Kein Ding.
Den Club der Roten Bänder. Das war eine sehr ernsthafte, fast schon tragische Geschichte. Die Frage ist so alt wie das Theater. Was ist denn einfacher?
Und die Antwort darauf ist...
Immer die gleiche.
Ich glaube, das hat weniger mit dem Genre zu tun, als eher damit zu tun, wie Sachen geschrieben sind, wie das Team drumherum ist und wie es inszeniert wird. Ich glaube, wenn der wenn der Text gut ist, ist das schon mal ziemlich geil. Wenn der Regisseur oder die Regisseurin gut ist, und dann hilft das auch enorm. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob das Komödie oder Drama oder sonst was ist, Krimi. Ich glaube, das Genre ist eigentlich egal. Ich glaube, es kommt auf das Drumherum an. Und den Inhalt.
Hättest du denn Bock, nochmal hier zu spielen?
Ja. Ja, total, absolut, ja. Würde ich sofort machen. Das ist, Ebertbad ist, ohne jetzt irgendwie Werbung zu machen oder so, oder Lobpudelei, ist ein Spielort, der einfach extrem angenehm ist. Also das merken wir auch immer mit der 80er-Show. Wir freuen uns jedes Jahr immer wie Bolle, hier spielen zu dürfen, weil alles drumherum einfach stimmt. So, die ganze Atmosphäre, der ganze Inhalt, das macht einfach Bombenspaß. Und wie gesagt, dumm gelaufen war auch mega, mega schön.
Das klingt wie ein super Schlusswort.
Ja, mega.
Jens, Jens, ich danke dir für die Zeit, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Und ja, Jens Kipper am
30.
Ist das, ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
März, April.
Ihr könnt ihr nicht sehen, der zählt das gerade an seinen Fingerknöcheln ab. Also am 30. April tanze in Mai zurück in die 80er.
Ja.
Mit Jens Kipper und natürlich an Halloween hier in diesem Megatheater. Danke, Jens.
Ich freue mich drauf. Danke dir, Nico.
So, ich kümmere mich jetzt hier um die Geschichte mit den Ottern und ja.
Ich versuche, alle Informationen über den Schokoladenhai rauszuhauen.
Ja, und wann wir diesen Ausflug machen, Nito, ne?
Am besten direkt auf dem Weg in die, zu den, auf die Malediven.
Das wäre also praktisch, ja, dass man das so, das gutes Zeitmanagement ist ja alles, ja.
Ja, das war die 26. Folge Wasser im Ohr, der Ebertbad-Podcast. Wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dann bitte, bitte empfehlt uns weiter. Wenn einer es einer Person weiter sagt, also jeweils einer anderen Person, dann hören es irgendwann ganz viele Menschen und die Welt wird ein besserer Ort.
Ja.
Ihr dürft uns empfehlen. Wer kein Spotify oder ähnliches hat, der kann das auf der Ebertbad-Seite hören. Da gibt es einen Reiter direkt vorne an, Wasser im Ohr. Und ansonsten sehen wir uns im Ebertbad. Diese Woche mit viel Musik und vielleicht tanzen wir zusammen mit dem Mai. Yay!
Woo, woo, hu, hu.
Und bis dahin würde ich sagen,
wir können uns doch einfach ins Wasser fallen lassen. Wir müssen nicht mit Anlauf. Das geht auch, Nito.
Nein, nein, am Ende muss Arschbombe sein.
Okay, alles klar, ja gut.
Am Ende muss Arschbombe sein.
So. Okay.
Und Arschbombe!
Wasser im Ohr, der Ebertbad-Podcast.